Wir wollen heute Morgen lauschen auf ein Wort aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 11, die Verse 1 bis 46. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn jemand aber bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, siehe, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Und Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen dem Tod ins Auge blicken. Dem Tod, der für uns Menschen so unwiderruflich das Ende unseres Daseins hier auf der Erde bedeutet. Der leibliche Tod, der einen geliebten Menschen aus unserer Mitte reißt und der den Körper wieder zu dem werden lässt, woher er einst kam, zur Erde. Und wir alle wissen, niemand spricht gerne darüber. Und trotzdem wissen wir alle, die wir hier sitzen, dass wir dereinst sterben müssen. Und alles, wirklich alles, was wir hier an weltlichen Dingen geschaffen haben, sei es unser schönes Haus, unser tolles Auto, das Geld, was wir verdient haben, oder in Zeiten der Niedrigzinspolitik, das Gold, was wir vielleicht gehortet haben, alles müssen wir einst zurücklassen und wir werden uns auf eine, ich sage mal, uns unbekannte Reise begeben. Und wenn man mit Menschen spricht, dann ist es so, dass nicht wenige natürlich glauben, dass damit alles auch zu Ende sei. Aber wir Christen glauben, dass danach entweder das ewige Leben oder aber auch die ewige Verdammnis auf uns warten. Ja, liebe Brüder und Schwestern, der Tod ist vielleicht die einzig wirklich sichere Konstante im Leben aller Menschen. Wir haben letzte Woche hier ein schönes Lied gesungen, da ging es darum, dass auch Fürsten diesen Weg gehen müssen. Ja? Und egal ob Fürsten oder Bettler, das Schöne ist, um es mal so zu formulieren, dass wir im Tode wiederum alle gleich sind. Keine Freunde und keine Titel können uns dann mehr helfen und wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Ja, liebe Gemeinde, der Tod, der ist unser steter Begleiter und wir können nicht vor ihm fliehen. Und die meisten von uns sind schon einmal mit dem Tode konfrontiert worden. Sei es, weil vielleicht ein geliebter Partner gestorben ist oder weil du selbst durch Krankheit oder Unfall seine furchtbare Fratze kalt vor Augen hattest. Wir Deutschen sind ja für vieles berühmt in der Welt, unter anderem auch für die Versicherungen, die wir abschließen, aber the German Angst, wie man im Ausland so schön sagt, aber keine Versicherung und auch kein noch so vorsichtiges Verhalten können uns vor dem Tod bewahren. Und heute trifft es vielleicht dich und morgen dann schon mich. Und wir müssen daher ernüchtert feststellen, dass wir unser Ableben nicht in der Hand haben. Ja, um den Tod geht es ja auch heute Morgen in unserem heutigen Bibeltext. Es geht hier um Lazarus, ein Mann, und dieser Mann war wohl schwer krank. Es war kein plötzlicher Unfall, der ins Leben dieser Familiengemeinschaft trat, sondern diese Krankheit des Lazarus ließ befürchten, dass dieser daran sterben könnte. Wir haben in der Geschichte, das haben wir gerade gehört, auch Angehörige. Wir haben da einmal die Maria und dann auch die Martha. Und in ihrer größten Not schicken sie nun nach Jesus, damit er dem Kranken nun helfen möge. Diese Maria im Übrigen, der Bibeltext deutet es uns an, ist keine Unbekannte. In Lukas 7 wird von ihr berichtet, da heißt es, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers, setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinzu zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ja, und diese beiden Frauen nun lassen den Herrn Jesus wissen, dass ihr Bruder krank sei. Ein ganz bemerkenswerter Satz ist für mich hier an der Stelle der Satz: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ja, also unser Herr hat auch Gefühle, also er ist Sohn Gottes, aber es wird immer wieder auch beschrieben, dass der Herr Jesus natürlich auch Mensch war und hier auch Gefühle hat, und er hatte ihn lieb. Ja, diese Aussage hat mich an der Stelle auch wieder von Neuem berührt. So, aber was nun passiert, wenn wir ehrlich sind, ist zunächst einmal ganz komisch. Das ist ganz unverständlich, was hier steht. Jetzt stellen wir uns vor, jemand, den wir wirklich lieb haben, ruft uns an. Ob das jetzt, sagen wir mal, der Älteste in der Gemeinde ist, man hat eine Sorge und ich würde jetzt bei ihm anrufen, oder liebe Freunde, Geschwister, Verwandte rufen uns an und sagen, da ist einer todsterbenskrank, komm bitte schnell. Ich bin mir sicher, wir wären in einer solchen Situation wohl sofort aufgesprungen und zu dem Kranken geeilt. Das ist ja auch das, was wir eigentlich erwarten. Plakativ gesprochen würde man sagen, man lässt alles stehen und liegen und man wäre wohl zu Lazarus gelaufen. Unser Herr Jesus tat das aber nicht. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Haben wir hier richtig gelesen? Normalerweise würde man sagen, da hat sich doch einer verschrieben oder vertippt. Kann doch nicht sein. Dieser Lazarus ist krank und jetzt kommt's. Das macht im Deutschen ja in der Grammatik auch überhaupt keinen Sinn. Und weil der Herr Jesus ihn und seine Schwestern liebte, ging er nicht sofort zu ihnen, sondern er wartete noch 2 Tage. Macht doch gar keinen Sinn, liebe Gemeinde. Normal macht das keinen Sinn. Und ich glaube, das ist eine Stelle unter vielen, wo es uns vielleicht so geht wie bei dieser Stelle, denn wir treffen hier mit unseren menschlichen Erwartungen auf die Handlungen Gottes. Und plötzlich merken wir, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. In Jesaja 55 lesen wir dazu einen Vers, der das wunderbar wiedergibt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Der Jesus gibt uns aber in Vers 4 auch eine Erklärung trotz allem dafür, warum er nicht sofort dorthin geeilt ist, zum Lazarus. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Es ist hier, und da bin ich dankbar darum, es wird hier in dieser Gemeinde sehr oft offen ausgesprochen, dass wir Menschen oder dass bei uns Menschen die Ideen oftmals um die rein irdischen Dinge kreisen, auch wenn es um kranke Angehörige geht. Aber bei Jesus geht es in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Aber wie steht es da mit mir? Wie steht es mit dir? Warum möchtest du beispielsweise, dass dein Vater, deine Frau oder dein Kind gesund wird? Geht es dir da um Gottes Verherrlichung oder geht es dir um dich und deine mit Sicherheit, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, absolut verständlichen Gefühle? Und ich persönlich momentan, die Gemeinde weiß das, mein Vater liegt seit mehreren Wochen im Krankenhaus und natürlich ist es so, dass mein erster Gedanke auch immer der ist, weil ich meinen Vater liebe. Ich wünsche mir natürlich, dass er gesund wird und auch wieder aus dem Krankenhaus kommt. Aber was jetzt vielleicht sehr hart klingt, aber ich meine es so, wie ich sage, in erster Linie geht es mir um das Seelenheil meines Vaters. Das heißt, wenn es Gott gefällt, dass er nicht lebend aus dem Krankenhaus rauskommt, es aber seinem Seelenheil dient und der Verherrlichung Gottes, dann muss ich das akzeptieren, so sehr ich natürlich meinen Vater liebe und hoffen würde, dass er wieder rauskommt und er noch weiter leben kann. Und ich glaube, dass wir uns da alle an der Stelle fragen müssen, es muss gar nicht um den Tod und die Gesundheit und die Krankheit und so etwas gehen. Es sind auch Bereiche wie die Suche nach einem passenden Studienplatz oder einem Partner fürs Leben oder auch der richtigen Gemeinde. In all diesen Fragen sollte unsere erste Sorge sein, unser erster Gedanke sein, in Anlehnung an ein Wort des Herrn Jesus aus Lukas 18,41. Was willst du, Herr, dass ich tue? Das heißt, Gottes Verherrlichung sollte unser erstes Ziel sein und nicht unbedingt unser Wohlbefinden. Ja? Das ist in vielen Punkten so, ja, liebe Gemeinde, also weiß von dem einen oder anderen hier auch, dass er immer wieder, sagen wir mal, durch Schmerzen geplagt ist, vielleicht auch durch Vorkommnisse im Beruf, in der Familie. Viele Dinge können da auf einen einströmen und natürlich sind wir bestrebt, dass Schmerzen weggehen. Natürlich sind wir bestrebt, dass wir auch vielleicht glücklich sind im Beruf, dass wir eine glückliche Ehe führen und all das. Die Frage ist nur, warum? Damit es mir gut geht oder dass Gott verherrlicht wird? Und da wir wissen, dass Gott auch ein liebender Vater ist, glaube ich, dass unser Glaubensgehorsam an dieser Stelle auch uns immer zum Besten dienen wird, auch wenn es zum Teil steinige Wege sind. Und die sind es. Auch da wollen wir nicht lügen. Wer zum Herrn Jesus kommt, der wird auf gar keinen Fall immer Frohsinn und ein sorgenfreies Leben haben, sondern es mögen steinige Wege kommen. Naja, der Herr Jesus bricht auf jeden Fall nun nach 2 Tagen auf zu Maria und Martha und er tut dies mit den Worten: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er ja gesund werden. Das ist ganz praktisch gedacht, so wie eine Mutter zu einem spricht, ihr kennt das, leg dich mal hin und schlaf dich gesund. So denken hier die Jünger auch. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, doch lasst uns zu ihm gehen. An der Stelle wird jetzt vielerlei deutlich. Das eine ist, was ich auch immer wieder mit einem Schmunzeln quittiere: Die engsten Freunde von Jesus, die mit ihm unterwegs sind, die ihn, so könnte man meinen, auch am besten kennen, das sind oft die, die vor Dingen stehen, die Jesus gesagt oder getan hat, und sie stehen, wie man mit einem alten deutschen Bonmot vielleicht sagen könnte, wie der Ochs vom Scheunentor. Sie verstehen einfach gar nicht so genau, was er meint. Und hier ist es eine ähnliche Situation. Es geht hier um den Tod eines Menschen und wahrscheinlich war für die Jünger an der Stelle einfach klar, der Tod ist zunächst mal unüberwindlich. Ja, sie hatten von der Auferstehung gehört, aber ich glaube, dass zu der Zeit, als der Herr Jesus noch nicht am Kreuze war und noch nicht auferstanden war, diese Dinge wahrscheinlich noch gar nicht so klar waren. Und dass Begriffe wie eingeschlafen und aufzuerwecken von daher völlig anders verstanden wurden von ihnen, als der Herr Jesus sie gemeint hatte. Und um ehrlich zu sein, wer will es ihnen verdenken? Noch einmal, der Herr Jesus war nicht gestorben, er war nicht von den Toten auferstanden. Und von daher ist das wahrscheinlich klar, dass die Jünger das noch nicht so verstanden hatten. Und noch einmal, er sagt den Jüngern aber auch ganz klar: Okay, liebe Freunde, er ist tot, aber um euretwillen bin ich nicht dahin gegangen, damit ihr nämlich glaubt. Und hier sehen wir, dass bei Gott, und das ist das Schöne, bei Gott hat alles einen Sinn. Das heißt, nichts, aber auch wirklich nichts bei Gott geschieht, ohne dass es einem höheren Ziel dienen würde. Neben der Verherrlichung Gottes ist es auch das erklärte Ziel, Menschen zu Gläubigen zu machen. Und das Ziel, was Jesus hier verfolgt, ist ein ganz einfaches. Er wollte den Glauben der Jünger stärken. Und das konnte an der Stelle aus Sicht des Herrn Jesus nur geschehen, wenn dieser Lazarus stirbt. Und die Bibel macht hier im Übrigen auch klar, dass Lazarus wirklich tot war. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Er liegt 4 Tage im Grab, liebe Gemeinde. Es gibt hier kein Missverständnis. Tot ist tot. Und Martha macht das auch absolut eindeutig nochmal klar mit den Worten: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Dieser Leichnam stank. Warum schildere ich das hier so plastisch, so deutlich? Weil ich glaube, dass die Bibel hier eine Sache ganz klar machen wollte. Gott wusste, was kommen würde. Und er wusste, das ist übrigens nicht nur eine, diese Stelle hier, auch mit dem Herrn Jesus wird da immer wieder mit seinem Tod Schindluder getrieben. Und es gibt dann die Gerüchte: Ey, der war doch überhaupt nicht tot. Den haben die ja lebend irgendwie dann weggeschafft und was weiß ich alles. Es geht hier an der Stelle darum, den Gerüchten vorzubeugen. Und klarzustellen, nein, er war nicht nur einfach irgendwie eingeschlafen, er lag nicht da und man hat sich vertan, er war tot. Er war so tot, dass er bereits gestunken hat. Und nun kommt der Herr Jesus, er trifft auf Martha. Und diese Martha, die lief ihm entgegen. Die Maria bleibt zu Hause, lassen wir jetzt erstmal weg, aber die Martha, die läuft ihm entgegen. Und dann spricht sie zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Was ist diese Frau doch stark im Glauben? Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir hatten das heute Morgen in unserer Gebetsgemeinschaft auch, die Andacht von Luther. Es geht da um den Zweifel. Wenn wir beten, wenn wir uns an den Herrn wenden, dann sollten wir das ohne Zweifel tun. So wie Martha hier. Es gibt hier keinen Zweifel. Jesus hat die absolute Macht. Das ist für Martha klar. Und diese Macht, die reicht so weit. Er hätte Lazarus vor dem Tode bewahrt. Und hier, auch wenn das Wort nicht fällt, hier wird Gott als Arzt fast dargestellt. Ja, dieser wunderbare Satz aus 2. Mose 15, 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, das sagt die Frau hier, ich bin der Herr, dein Arzt. So, jetzt ist er gestorben, der Lazarus. Wie hättet ihr reagiert? Wie hätte ich reagiert, liebe Gemeinde? Hätten wir jetzt gesagt, naja, hat wohl doch nicht funktioniert. Sind wir sauer auf Jesus? Sagen wir, du bist hier nicht erschienen. Was bist du für ein Freund? Was bist du für ein Helfer? Nein, nein. Die Martha sagt jetzt, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Wie sieht hier unsere Hoffnung in Anfechtung und Bedrängnis aus? Setzen wir hier auf unser Können, unsere menschlichen Ärzte, oder richten wir unseren Blick auf den Vater des Lichts, auf unseren himmlischen Arzt? Wir alle waren schon beim Arzt. Auf wen hoffen wir da? Auch hier bitte, versteht mich nicht falsch. Ein paar Jahre her, da wurde ich gebeten, was dazu zu sagen. Da war eine Familie, kam wohl aus dem russlanddeutschen Bereich. Das sind Menschen, die in bestimmten Strukturen groß geworden sind. Und auf jeden Fall hatten sie eine Tochter und die hatte ein Problem mit dem Sehen. Und sie hätte operiert werden müssen, dann hätte sie wieder richtig sehen können. Diese Familie hat das abgelehnt, weil sie sagte, der Herr Jesus wird helfen. Ich glaube, das ist an der Stelle, ich bin der Arzt, missverstanden. Wir leben hier in Deutschland, wir leben hier in einem Land, was ein gutes Gesundheitssystem hat. Und ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass ich zum Arzt gehe und der Arzt wegen mir sagt, kann dir hier eine Kontaktlinse verschreiben oder eine Brille, dann siehst du wieder richtig. Und ich sage, nee, wenn der Herr Jesus will, dann macht er mich sehend. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Das heißt, wir dürfen Hilfe annehmen. Und wir dürfen dankbar sein für jeden Arzt, auch der uns hilft. Aber es ist nicht der Arzt, sondern es ist der Herr, der die Gnade schenkt. Denn der beste Arzt der Welt wird nicht helfen können, wenn Gott sagt, nein. Das Gespräch nun, was der Herr Jesus mit Martha führt, ist bemerkenswert. Auf der einen Seite, ich hatte es gerade erwähnt, weil es ein Licht auf die Glaubensstärke dieser Schwester wirft, aber das andere, was für mich ebenso wichtig ist, es ist auch ein Hinweis, eine Roadmap, eine Anleitung, ein Rezept, nennt es wie ihr wollt, für den Sünder, nämlich der Weg, der zum ewigen Leben führt. Dein Bruder wird auferstehen, sagt er. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, liebe Geschwister, Jesus alleine ist der Weg. In Apostelgeschichte 4,12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Warum betonen wir das gerade heute? Nun, ich glaube, dass es wichtig ist, das heute, in der heutigen Zeit zu betonen. In den Nachrichten gestern, ich gehe davon aus, dass keiner von euch selber hingefahren ist, war der türkische Präsident, der in Köln die größte Moschee Deutschlands eröffnet hat. Allahu Akbar, Gott ist groß oder Gott ist größer, wird dort verkündet. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass wir Christen aufgrund einer falsch verstandenen Toleranz an dieser Stelle unser Licht unter den Scheffel stellen und dem zumindest nicht energisch widersprechen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Hier ist kein Raum für Zweideutigkeiten. Ja? So wie Lazarus tot war, kann auch nur einer diesen Tod überwinden, unser Herr Jesus Christus. Und es gibt für einen wahren Christen auch nichts zu diskutieren. Die Erde ist ja auch nicht plötzlich wieder eine Scheibe, nur weil es gibt die Menschen, also ihr glaubt gar nicht, was es alles gibt. Es gibt Leute, die haben Elvis gesehen und es gibt Menschen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Das heißt, die Erde ist ja nicht plötzlich wieder eine Scheibe, nur weil Menschen das leugnen. Und wir, weil wir den Leuten nicht auf die Füße treten wollen, sagen, das ist dann deine Meinung. Ja? Wir müssen an der Wahrheit festhalten. Ansonsten sind wir nämlich als Salz nichts mehr, zu nichts mehr Nütze und gehören in die Abfalltonne geworfen. Wir leben in der Zeit des Konstruktivismus. Das heißt, alles ist ein Konstrukt von Wirklichkeit. Und der eine sagt so und der andere so. Nur wir müssen lernen, auch als Christen, es gibt mit Sicherheit Punkte, da ist das angebracht. Ich trage jeden Tag einen Schal. Das ist meine Vorstellung von Mode. Die braucht nicht jeder nachmachen, ja. Da mag es verschiedene Konstrukte geben. Einer hat wegen mir eine Trachtenjacke an, die ich persönlich nie tragen würde. Dafür habe ich einen Schal an, den andere nicht tragen würden. Da können wir diskutieren. Da können wir Konstruktivisten sein. Aber wenn es um unseren Glauben geht, liebe Geschwister, da sollten wir doch fest gegründet sein. Und hier scheiden sich nun auch die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Geister. Martha jedoch hat den Weg zum ewigen Leben gewählt und sie weiß um die Rolle des Herrn Jesus. Und sie spricht deshalb zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, der in die Welt kommen soll. Verzeihung, bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Ja, wie steht es mit dir heute Morgen, mit uns, mit mir? Hast du bereits deinen Frieden mit Gott gemacht? Kannst du Jesus deinen Herrn nennen, weil du dich ihm bedingungslos untergeordnet hast und er für dich der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist? Wie oft wird das Vaterunser vielleicht gedankenlos nachgebetet? Da steckt alles drin. Aber glauben wir das wirklich auch? Der Herr Jesus ist nämlich nicht nur ein Prophet, wie beispielsweise der Islam es ja betont, sondern der Sohn Gottes, der dereinst richten wird, die Lebenden und die Toten. Kannst du dem so wie Martha zustimmen? Oder ist Jesus nur der scheinbare Freifahrtschein für dich, damit du in den Himmel kommst? Ja, liebe Freunde, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe eine Yacht, diese berühmte Werbung, zack, 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 drei Fotos hingelegt. Eins fehlt mir vielleicht noch, dort ewige Leben. Dort wäre schön, wenn ich das am Ende noch hätte. So nach diesem Motto, wasch mich, aber mach mich dabei nicht nass. Das ewige Leben, okay, das nehme ich. Warum nicht? Aber bitte, bitte, nur dann, wenn ich so leben darf, wie ich will. Mein Freund, so wird es nicht laufen. Wir wollen hier heute Morgen keine Lügen verbreiten. Martha nennt Jesus hier ihren Herrn. Und was ist ein Herr? Nun, ein Herr gibt die Spielregeln vor. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir machen können, was wir wollen, und am Ende winkt trotzdem noch der Siegespreis des ewigen Lebens. Hier gilt das Wort aus Lukas 6,46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Nun kommt Maria. Sie tritt auf. Und wie ihre Schwester Martha hat sie einen tiefen und einen starken Glauben. Sie fällt ihm zu Füßen und sie spricht zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch hier wieder dieser fast kindliche Glaube, der ohne jeden Zweifel fest auf den Herrn vertraut. Du, Herr, allein bist mein Trost, du, Herr, allein bist meine Stütze. Und die Stelle, die ich vorhin schon erwähnt habe, die mich auch wirklich bewegt, ist: Jesus weint, er weint. Was ist das für ein Bild? Wenn man sich das vorstellen, der Sohn Gottes, der Herr der Welt, der uns richten wird, der weint, weil er persönlich berührt ist. Natürlich, wie im Leben immer, gibt es natürlich auch die Leute, die so ein bisschen spöttisch sind. Ja? Das sind die, die am Rande stehen, ja, und die sagen: Naja, sagt mal, konnte der, welcher da dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Ja, so ein bisschen gehässig. Spöttisch. Ja? Was ist der schon? Ja? Kriegt er das nicht auf die Reihe? Der Herr Jesus geht jedoch weiter zu der Grabstelle hin und er trifft auf ein Steingrab. Völlig klar. Diese Grabszene erinnert uns natürlich an Jesu eigenen Tod. Dann auch an seine Auferstehung. Ja, da ist ja auch ein Stein, der dann weggerollt wird. Jesus sagt dann ganz klar: Hebt den Stein weg. Aber Martha, wie gesagt, hat ein bisschen Bedenken, weil sie weiß, der liegt da 4 Tage, der stinkt doch schon. Und jetzt kommt's: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dieser Lazarus war tot, kein Zweifel. Und trotzdem, oder gerade deswegen, fordert Jesus hier nochmal zum Glauben auf. Wir haben hier eine unumkehrbare Situation für uns Menschen. Und Jesus fordert den Glauben der Martha heraus. Kennst du das? Kennen wir das? Gibt es nicht auch in unserem Leben oftmals Situationen, die absolut unumkehrbar und ausweglos erscheinen? Wie sieht es denn da mit deinem, mit meinem, mit unserem Glauben aus? Gibt es in der Bibel Zusagen, die du wegen mir auch auf dein Leben ganz konkret beziehen kannst? Gibt es Versprechen Gottes? Nun, dann wisse, dass Gott seine Zusagen niemals brechen wird. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Der Herr Jesus hatte eine Zusage gegeben und diese wird er niemals brechen. Das Ergebnis ist nun, sie heben den Stein weg Und Jesus hebt seine Augen empor und spricht: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, der Herr Jesus ermöglicht uns hier, und das finde ich auch das Wunderbare an der Bibel, die Bibel behandelt uns hier nicht als, ich weiß nicht, als Idioten oder als pure Sklaven, die auszuführen haben, was Gott denn da nun gesagt hat, sondern immer und immer wieder gibt uns die Bibel einen Einblick in die Beweggründe, in die Gedankengänge des Herrn Jesus, in die Beweggründe, die Gedankengänge Gottes selbst. Und auch hier bekommen wir diesen Einblick. Zum einen, das, was uns, denke ich, oftmals fehlt: Jesus vertraut voll und ganz auf Gott, und er weiß, dass Gott ihn immer, immer erhören wird. Das heißt, all das, was hier passiert, geschieht nicht, weil Jesus unsicher ist, sondern er möchte den Menschen deutlich machen, dass er wirklich im Namen und im Auftrag Gottes hier auf Erden wandelt und dass er auch deshalb die Macht über Leben und Tod besitzt. Das ist auch der Grund, dass Lazarus sterben musste zunächst. Er war so tot, dass er bereits diesen Verwesungsgestank des Todes verströmte. Noch einmal, es gibt keinen Zweifel, er war tot. Und in diesen absoluten, klingt in Deutsch ja etwas abstrus, aber um es wirklich deutlich zu machen, in diesen absoluten Tod hinein ruft der Herr nun die Worte: Lazarus, komm heraus. Und jetzt passiert natürlich nicht, was bei Menschen passieren kann, und Lazarus kam nicht. Und Jesus ruft nochmal und Lazarus blieb liegen und Jesus sagt, da ist vielleicht etwas schiefgelaufen. Nein, der Sohn Gottes ruft und der Verstorbene kam heraus. Er ist dann noch umwickelt mit diesen Grabtüchern und er wird losgebunden und er kann gehen. Und viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Ja, das Wunder ist geschehen, liebe Gemeinde. Das, was kein menschliches Wesen vermag, trat ein. Ein Toter wurde wieder zum Leben erweckt. Und die Folge davon war, dass Menschen nun an den Herrn Jesus glaubten. Wie steht es mit dir? Wie steht es mit uns heute Morgen? Immer und immer wieder sollten wir uns diese Frage stellen. Der Herr Jesus fordert uns mit dieser Geschichte heraus, so wie er auch Maria und Martha im Übrigen herausgefordert hat. Ist unsere einzige Zuversicht wirklich der Herr Jesus, oder ist es etwas oder vielleicht auch jemand anders? Noch ist nämlich Gnadenzeit. Noch ist der Herr Jesus noch nicht als Weltenrichter zurückgekehrt. Noch ist Zeit, eine Antwort auf seine Frage zu finden: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen.